Viele Christen verbinden das Kreuz vor allem mit Leid und schweren Umständen. Doch wer Jesu Worte in Markus 8 bis 9 genauer betrachtet, merkt schnell, hier geht es um mehr als um eine fromme Leidenshaltung. Jesus verbindet das Kreuz mit Nachfolge, mit unserem innersten Ich und mit der geheimnisvollen Wirklichkeit des Königreichs Gottes. Die Frage ist nicht zuerst, wie viel wir für Gott aushalten, sondern was Gottes Geist durch das vollbrachte Werk Christi an uns tun darf. Das Kreuz, Ende des alten Menschen statt religiöser Leidenskult. Wenn Jesus in Markus 8 davon spricht, dass jemand, der ihm nachkommen will, sich selbst verleugnen und sein Kreuz aufnehmen soll, führt er seine Jünger an einen scharfen Wendepunkt. Das Kreuz ist in der Welt des Neuen Testaments kein poetisches Bild für Schwierigkeiten, sondern ein Hinrichtungsinstrument. Es steht für ein unwiderrufliches Ende. Darum heißt es im Römerbrief, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde abgetan sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Gott hat in Christus bereits ein Urteil über den alten Menschen gesprochen, am Kreuz ist dieses Urteil vollzogen worden. Kreuz aufnehmen bedeutet daher nicht, alle schmerzlichen Umstände des Lebens als romantische Kreuze zu etikettieren, sondern innerlich zuzustimmen, dass Gottes Urteil über unser natürliches Leben richtig und endgültig ist. Viele Christen haben ein falsches Verständnis vom Kreuz. Sie denken, das Kreuz auf sich zu nehmen bedeute, Schwierigkeiten und Härten zu ertragen. So habe auch ich vor mehr als 40 Jahren gedacht. Ich sagte anderen, die Probleme in ihrem Umfeld seien ihr Kreuz. Wenn dich zum Beispiel dein Ehemann oder deine Ehefrau ständig bedrängt, dann sei das ein Kreuz. Aber wenn der Herr Jesus davon spricht, das Kreuz auf sich zu nehmen, meint er das nicht. Er meint, dass wir das Kreuz auf unser praktisches Leben anwenden sollen. Die eigentliche Bedeutung des Kreuzes ist nicht Leiden, sondern Beendigung. Sobald das Kreuz aus dieser Perspektive gesehen wird, verliert es den Charakter eines religiösen Leidenskults. Es geht nicht darum, Leid zu suchen oder Schmerz geistlich aufzuwerten, sondern darum, inmitten der konkreten Situationen unseres Alltags die Grenze anzuerkennen, die Gott für unser Selbst gezogen hat. Wo Stolz, Rechthaberei, Gekränktsein oder der Wunsch nach Selbstbehauptung aufbrechen, dort erinnert uns das Wort, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Kreuz aufnehmen heißt dann, ich muss mich nicht mehr durchsetzen, denn der, der sich durchsetzen wollte, hat vor Gott keine Zukunft mehr. In dieser Einwilligung geschieht etwas Befreiendes, das Kreuz wird zur Tür in das auferstandene Leben Christi, der als lebensspendender Geist in uns wohnt. Nachfolge verliert dadurch den Charakter eines mühsamen moralischen Projekts und wird zu einem Weg, auf dem wir mehr und mehr aus der Kraft dessen leben, der in uns lebt. So wird das Kreuz im persönlichen Erleben nicht zu einem dunklen Symbol dauernden Mangels, sondern zum stillen Übergang aus der Enge des Ich in die Weite der Gemeinschaft mit Christus, die von seinem Frieden und seiner Freude getragen ist. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Wer das Kreuz so versteht, lernt, Situationen nicht mehr vorrangig nach dem Maßstab von angenehm oder unangenehm zu bewerten, sondern fragt, ob sie Raum schaffen, damit Christus leben kann. Das nimmt dem Alltag viel Drama, es wird weniger wichtig, dass wir uns behaupten, und entscheidend, dass sein Leben durch uns Gestalt gewinnt. So verwandelt sich der Gedanke an das Kreuz von einer drohenden Last zu einer stillen Hoffnung, es gibt einen Weg aus der Gefangenschaft des eigenen Ich, und dieser Weg ist bereits durch den Gekreuzigten und Auferstandenen gebahnt. Selbst, Seelenleben und Sinn, warum wir unser Leben verlieren müssen, um es zu gewinnen. In der Auseinandersetzung mit Petrus führt der Herr seine Jünger an die innere Wurzel ihrer Reaktionen. Zuerst entlarvt er die Gesinnung, du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Aus dieser Gesinnung tritt das Selbst hervor, und in diesem Selbst ist das Seelenleben verkörpert, jene Gesamtheit aus natürlichen Wünschen, Sicherheiten, Empfindlichkeiten und Träumen, in der wir uns so sehr zu Hause fühlen. Unser Denken drückt aus, worauf dieses Selbst ausgerichtet ist, unser Selbst wiederum macht sichtbar, wovon unser Seelenleben lebt. Wenn der Herr sagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten, berührt er das Zentrum dieser inneren Struktur. In 8, 33 bis 35 werden drei Dinge miteinander in Verbindung gebracht, der Sinn, das Selbst und das Seelenleben. Unser Sinn ist der Ausdruck unseres Selbst und unser Selbst ist die Verkörperung unseres Seelenlebens. Unser Seelenleben ist in unserem Selbst verkörpert und wird durch unser Selbst ausgelebt, und unser Selbst wird durch unseren Sinn, unser Denken, unsere Auffassung und unsere Meinung ausgedrückt. Nach außen kann es so aussehen, als ginge es lediglich um Verzicht, man opfert etwas, um später belohnt zu werden. Aber das Verlieren des Seelenlebens um Christi und des Evangeliums willen ist tiefer. Es meint, dass wir die Deutungshoheit unserer Seele nicht länger absolut setzen. Unsere spontanen Vorlieben, unsere verletzten Gefühle, unsere selbstgewählten Sicherheiten verlieren das letzte Wort. An ihre Stelle tritt Christus als unser Leben. Paulus fasst dies zusammen mit den Worten, nicht mehr ich, sondern Christus. Praktisch heißt das, das Christsein erschöpft sich nicht darin, das eigene Verhalten zu kontrollieren, um ein gutes Bild abzugeben. Es wird zu einem Leben, in dem wir Christus Raum geben, in dem wir ihn anrufen, im Geist wandeln und seiner inneren Leitung nachgeben. Wo er unser Leben ist, beginnt die Seele aufzuleben auf eine Weise, die nicht mehr von Selbstbehauptung und Furcht gesteuert wird, sondern vom Frieden und der Freude des Reiches Gottes. So erweist sich das paradoxe Wort des Herrn als verlässlich, was wir im Blick auf unsere selbstzentrierte Seele verlieren, gewinnen wir in seiner Gegenwart in einer tieferen, unverlierbaren Gestalt zurück. Dieser Weg führt uns hinein in eine stille Umkehrung der Maßstäbe. Erfolg, Anerkennung und emotionales Wohlbefinden verlieren ihre absolute Macht, und das Bild Christi, das sich in uns formt, wird kostbarer. Das kann sehr unscheinbar geschehen, in einer zurückgehaltenen Antwort, in dem Verzicht auf Rechtfertigung, in der Bereitschaft, übersehen zu werden. Gerade in solchen Momenten berührt die Auferstehungskraft des Herrn unser Seelenleben. Es ist tröstlich zu wissen, dass dieser Prozess nicht unsere eigene Leistung ist, sondern die Auswirkung seiner Gegenwart in unserem Geist, der Herr sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. In dieser Gnade verliert das Wort vom Verlieren seinen Schrecken und wird zu einer Einladung, sich dem zu öffnen, dessen Leben unvergänglich ist und unser Inneres Schritt für Schritt erneuert. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Der Herr sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Das Zusammenspiel von Sinn, Selbst und Seelenleben zu erkennen, schafft Klarheit und Milde zugleich. Klarheit, weil wir beginnen wahrzunehmen, wo wir unser Seelenleben um jeden Preis retten wollen, Milde, weil Christus uns gerade dort nicht abweist, sondern uns sein eigenes Leben anbietet. So entsteht ein Alltag, in dem innere Entscheidungen weniger von innerem Druck und mehr von Vertrauen geprägt sind. Das Verlieren um seinetwillen wird dann nicht zu einer heroischen Selbstüberforderung, sondern zu einer stillen, oft verborgenen Bewegung des Herzens hin zu ihm, der versprochen hat, unser Leben im Licht seines Reiches zu bewahren. Jesus allein, die Wirklichkeit des Königreichs in der Verklärung. Auf dem Berg der Verklärung öffnet sich für drei Jünger ein Fenster in eine verborgene Wirklichkeit. Jesus, den sie aus der Nähe des alltäglichen Dienstes kennen, wird vor ihren Augen verwandelt, und er wurde vor ihnen umgestaltet. In dieser Herrlichkeit erscheinen Mose und Elia, die in der Geschichte Israels für Gesetz und Propheten stehen. Damit macht Gott sichtbar, was Jesus später in Worten ausdrückt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, ewiges Leben in ihnen zu haben, und gerade jene sind es, die über mich Zeugnis ablegen. Alles, was in Gesetz und Propheten gesagt und angekündigt wurde, läuft in dieser Person zusammen, deren Angesicht jetzt leuchtet. In 8, 27 bis 38 wird uns nicht nur die wunderbare Person des Herrn enthüllt, sondern auch sein Tod und seine Auferstehung. Diese Enthüllung umfasst auch unsere Anwendung des Todes des Herrn und unser Leben in seiner Auferstehung. Indem wir den Tod Christi auf uns selbst anwenden, können wir in Christus in der Auferstehung leben. Als Petrus aus seiner Verlegenheit heraus drei Hütten vorschlägt, stellt er unbewusst Mose, Elia und Jesus nebeneinander. Die himmlische Antwort ist eindeutig, und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Als sie daraufhin um sich schauen, sehen sie plötzlich niemand mehr bei sich als Jesus allein. Hier wird die Wirklichkeit des Königreichs berührt. Sie beginnt da, wo Jesus nicht einer unter mehreren geistlichen Bezugspunkten ist, sondern die Mitte, in der alles andere seinen Platz findet. Gesetz, prophetische Zeichen, geistliche Erfahrungen, sie dürfen nicht auf dieselbe Ebene wie der Sohn gehoben werden. In ihm ist das Reich schon da, verborgen in einem Menschen, dessen Herrlichkeit nur gelegentlich aufleuchtet, bis sie bei seiner Wiederkunft offenbar werden wird. Für unser Hören heute bedeutet das, die Stimme des Vaters weist uns nicht auf ein System, sondern auf eine Person. Im Lesen der Schrift, in der Gemeinschaft der Glaubenden, in der Führung des Alltags geht es darum, inmitten vieler Töne seine Stimme zu erkennen. Die Jünger werden angewiesen, über das, was sie gesehen haben, zu schweigen, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Die Auferstehung ist der Wendepunkt, an dem sichtbar wird, dass diese Herrlichkeit nicht nur ein vorübergehendes Licht auf einem Berg ist, sondern der Beginn einer neuen Ordnung, in der Christus als auferstandener Herr König ist. Wer aus dieser Auferstehung lebt, trägt jetzt schon Spuren des kommenden Reiches in sich, oft leise, im Vertrauen, im Gehorsam, im inneren Hören auf ihn. So wird die Szene der Verklärung nicht zu einer fernen Vision, sondern zu einer Orientierungshilfe, mitten unter vielen Stimmen und Möglichkeiten darf unser Herz lernen, sich an Jesus allein zu halten, und entdeckt dabei, dass gerade in dieser Einfachheit die Fülle seines Reiches aufleuchtet. Die Erinnerung an den Berg bleibt damit keine romantische Vergangenheit, sondern eine stille Verheißung für die Gegenwart. Wo Christus im Inneren an Gewicht gewinnt, verlieren andere Größen ihre Macht, ohne dass wir sie verachten müssen. Sie werden relativiert im Licht dessen, der der geliebte Sohn ist. Diese Ausrichtung bewahrt davor, von Gesetzlichkeit, Sensationslust oder religiösem Aktivismus verschlungen zu werden. Stattdessen wächst eine nüchterne, hoffnungsvolle Erwartung, der, den die Jünger verklärt sahen, ist derselbe, der in seinem Geist in uns wohnt und dessen Reich in uns Gestalt gewinnt. Dieses Bewusstsein kann auch in unscheinbaren Tagen tragen, im Wissen, dass wir unterwegs sind zu der Offenbarwerdung dessen, was jetzt schon in Christus Wirklichkeit ist. Und nach 6 Tagen nahm Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich allein waren. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz nicht nur für unsere Sünden gestorben bist, sondern auch unser altes Leben zu einem Ende gebracht hast. Du kennst, wie fest unser Herz oft an eigenen Plänen, Sicherheiten und inneren Rechten hängt, und wie schwer es uns fällt, das Seelenleben im Vertrauen auf dich loszulassen. Wir bringen dir unser Denken, unser Selbst und alles, woran unsere Seele sich klammert, und bitten dich, lass uns lernen, dich im Alltag bewusst zu atmen, deinen Namen anzurufen und im Geist zu wandeln, so dass nicht länger unser Ich im Mittelpunkt steht, sondern du sichtbar wirst. Öffne uns die Augen für deine Herrlichkeit, wie du sie den Jüngern auf dem Berg gezeigt hast, und richte unser Hören neu aus auf dich allein, den geliebten Sohn des Vaters. Stärke alle, die in dunklen oder widersprüchlichen Situationen stehen, durch die Gewissheit, dass dein Reich kommt und dass kein Schritt im Verborgenen, der mit dir gegangen wird, vergeblich ist. Fülle uns mit der Hoffnung, dass du dein gutes Werk vollendest und uns einmal in deiner Offenbarung und Herrlichkeit teilnehmen lässt. Amen.